Wollen Sie sich streiten? So richtig raufen? Vielleicht sogar in einen Ringkampf eintreten? Dann sind Sie heute Morgen hier im Betelsaal richtig. Da haben Sie sich ja ein strittiges Thema ausgesucht. So wurde ich heute Morgen schon freundlich hier auf der Hinzeltür begrüßt. Wenn Sie sich nicht streiten wollen, dann haben Sie jetzt noch die Gelegenheit, die Betel-Arena zu verlassen. Aber ich hoffe, Sie bleiben da. Warum diese Warnung vorweg? Sie ahnen es. Das Thema, um das es heute Morgen geht, ist so ein richtiges Streitthema. Da prallen Meinungen aufeinander. Ja, wenn es um die Taufe geht, da fliegen im Gespräch auch schon einmal die Fetzen. Und heute steht das Thema Taufe ja auf unserem Gottesdienstplan. Wir setzen unsere Predigtreihe, was ist evangelisch, fort? Und kommen zu Artikel 9, zu Absatz 9 des Augsburger Bekenntnisses, überschrieben mit von der Taufe. Und in diesem Absatz, da heißt es, von der Taufe wird gelehrt, dass sie heilsnotwendig ist und dass durch sie Gottes Gnade angeboten wird, dass man auch die Kinder taufen soll, die durch die Taufe Gott überantwortet und gefällig werden. Das heißt, in die Gnade Gottes aufgenommen werden. Deshalb werden die verworfen, die lehren, dass die Kindertaufe nicht richtig sei. Das ist ja schon eine provokante Aussage. Eine Aussage, die herausfordert, Kinder sollen getauft werden. Aber nicht nur das. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Ein zentraler Begriff fehlt doch hier. Vom Glauben ist ja gar nicht die Rede. Kindertaufe ja, und Glaube spielt im Blick auf die Taufe keine Rolle. Ist das biblisch? Doch lassen Sie uns gemeinsam nachschauen, was hier gemeint ist, was hinter diesen Sätzen steckt, worum es in der Taufe nach reformatorischem Verständnis geht. In drei Schritten möchte ich mit Ihnen dieser Frage nachgehen. Ein erstes, durch die Taufe wird die Gnade angeboten, wird Gottes Gnade angeboten. Durch die Taufe wird Gottes Gnade angeboten. Das ist einer der Schlüsselsätze, um das Verständnis der Taufe aus Sicht der Reformation zu verstehen. Wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, wenn man heute Christen fragt, was denn die Taufe für sie bedeutet, wie sie ihre Taufe verstehen, dann hört man oft, die Taufe ist mein, die Taufe ist dein Ja zu Gott. Mit der Taufe sagst du öffentlich Ja zu Gott, bekennst du deinen Glauben, machst du deutlich, dass du dein Leben mit Gott leben möchtest. So hört man es oft und so findet man es auch auf der Homepage einer großen, einer bekannten Gemeinde. Mit der Taufe sagt dann ein Mensch Ja zu Gott. Die Taufe, ein Ausdruck meines Glaubens, mein Bekenntnis zu Gott. Wer sich taufen lässt, der bekennt sich zu Gott, zeigt seiner Umwelt, wer fortan sein Leben bestimmt. Bei der Taufe bin dann also ich aktiv. Die Reformatoren verstanden die Taufe etwas anders. Sie verstanden die Taufe von Gott her. Ausgangspunkt bei der Taufe sind nicht wir Menschen, bin nicht ich. Ausgangspunkt ist Gott und sein Wort. Durch die Taufe bietet mir Gott seine Gnade an. Durch die Taufe werden wir aufgenommen in die Gnade Gottes. Artikel 13 des Augsburger Bekenntnisses, das vom Gebrauch der Sakramente, also vom Gebrauch von Taufe und Abendmahl handelt, bringt diesen Unterschied deutlich zur Sprache. Da heißt es in Artikel 13, vom Gebrauch der Sakramente wird gelehrt, dass die Sakramente nicht nur als Zeichen eingesetzt sind, an denen man die Christen äußerlich erkennen kann, sondern dass sie Zeichen und Zeugnis sind des göttlichen Willens gegen, also für uns, um dadurch unseren Glauben zu wecken und zu stärken. Darum fordern sie auch Glauben und werden dann richtig gebraucht, wenn man sie im Glauben empfängt und den Glauben durch sie stärkt. Die Sakramente sind nicht nur Zeichen, an denen man Christen erkennt. Die Taufe ist nicht in erster Linie eine Aktion, in der ich mich oder der Täufling sich zu Gott bekennt, in der wir anderen gegenüber zeigen, an wen ich glaube und für wen ich lebe. Natürlich erkennt man an jemandem, der getauft ist, dass er zu Gott gehört. Aber die Taufe ist mehr. In der Taufe geht es wesentlich um etwas ganz anderes. Da bringe nicht ich etwas zum Ausdruck, da bringen nicht wir Menschen etwas zum Ausdruck, sondern Gott bringt etwas zum Ausdruck. In der Taufe, da spreche nicht ich, nein, da spricht Gott. In der Taufe spricht Gott sein Bekenntnis zu mir. In der Taufe, da spricht Gott, für dich ist mein Sohn gestorben. Durch ihn hast du Vergebung der Sünden, hast du Frieden, Gemeinschaft mit mir. Dieses Ja Gottes zu uns, das hören wir im Evangelium. Aber in der Taufe, da wird es begreifbar, da wird es spürbar. Das, was wir sonst nur hören, das lässt Gott uns in der Taufe körperlich erfahren, spüren, fühlen. In der Taufe, da bekommt Gottes Wort eine und Zusage eine Begleithandlung, eine äußere Gestalt, das Wasser. Damit höre ich nicht nur, was Gott mir verspricht, sondern erfahre es an mir selber. Gott lässt mich erfahren im Wasser, was für mich gilt. Er lässt mich fühlen, dass er mich liebt und mir vergibt. Beides zusammen, dieser Zuspruch im Wort und diese Erfahrung in der Zeichenhandlung, beide machen ein Sakrament aus. Vielleicht denken Sie jetzt, ja, das ist jetzt Theologie, aber vielleicht hilft an dieser Stelle ein Vergleich weiter. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben sich mit jemandem, den Sie mögen, so richtig heftig gefetzt. Weiß nicht, ob das bei Ihnen zu Hause zukommt, vorkommt, so ein Streit, ob das Ihrem Mutterhaus vorkommt, dass die Fetzen fliegen. Aber nehmen wir es einmal an und Sie sind schuldig. Ich bin schuldig. Und nach einiger Zeit, da dämmert es mir. Ach, da habe ich was falsch gemacht und ich bitte den anderen um Vergebung. Und der andere, was macht er jetzt, wenn er ihnen vergeben möchte? Er sagt es wahrscheinlich, du, ich vergebe dir. Alles ist wieder in Ordnung. Unsere Beziehung stimmt wieder. Aber manchmal, wenn es doch so richtig heftig war, wenn der Streit, in dem Streit so richtig die Fetzen geflogen sind, dann sehnen wir uns doch noch nach was anderem. Dass der andere uns in den Arm nimmt und uns mit einer Umarmung zeigt, dass alles wieder gut ist, dass er uns vergeben hat. Genau dazu hat Jesus die Sakramente gegeben. Da sagt er uns nicht nur, dir ist vergeben, du hast Frieden mit mir. Nein, in der Taufe und dann auch im Abendmahl, da lässt Gott uns seine Gnade, seine Liebe, seine Versöhnung spürbar erfahren. Im Wasser der Taufe erfahren oder beim Abendmahl dann in dem Stückchen Brot und in dem Saft. Melanchthon, der Verfasser des Augsburger Bekenntnisses, kann deshalb in der Aussprache dem Kaiser gegenüber und den römischen Bischöfen sagen, wie das Wort des Evangeliums zur Erweckung des Glaubens überliefert worden ist, so ist auch das Sakrament eingesetzt worden, dass jene äußere Gestalt, die in die Augen fällt, die Herzen zum Glauben bewegt. Sakramente sind Unterstützer des Glaubens. Sie wollen meinem Glauben helfen, meinen Glauben wecken, mir den Glauben erhalten, mich im Glauben stärken. Aber ist dieses reformatorische Taufverständnis jetzt biblisch? Oder wird in der Taufe ein Verständnis übergestellt, das der Bibel fremd ist? Zu dieser Frage könnten wir jetzt einen ganzen Seminartag veranstalten. Aber da fällt uns jetzt in dieser Predigt der Zeit. Aber achten Sie einmal, wenn Sie die Texte in der Bibel zur Taufe lesen, da werden Sie immer wieder feststellen, dass in der Taufe nie der Täufling handelt. Nein, er empfängt die Taufe, er wird getauft. Das ist passiv. Letztlich handelt Gott in der Taufe. Nicht der Pfarrer, der die Taufe macht. Nein, in der Taufe, da handelt Gott. In der Taufe, da spricht Gott dem Täufling das Evangelium auf den Kopf zu. Für dich ist Christus gestorben. Besonders deutlich wird das in dem Text, den Sie jetzt schon an der Wand sehen, in Römer 6, Vers 3 und 4. Und an der Stelle müssen wir jetzt ein wenig Bibelauslegung miteinander betreiben. Uns die Mühe machen, einmal in einen biblischen Text etwas gründlicher zu schauen. Paulus schreibt hier: Wisst ihr nicht, dass alle, die auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod hineingetauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Paulus will hier den Christen in Rom aufzeigen, was in ihrer Taufe passiert ist. Und das wird deutlich, wenn wir einen anderen Text mit heranziehen. 1. Korinther 15, Vers 3 und 4, eines der ältesten Bekenntnisse der Christenheit. Dort schreibt der Apostel Paulus, Sie haben den Text rechts, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Ich weiß nicht, ob Sie die Parallelen zwischen diesen beiden Texten entdeckt haben. In beiden Texten geht es um ein Sterben, ein Begrabenwerden, um das Auferstehen. In 1. Korinther 15 wird das von Jesus Christus berichtet. Er ist gestorben, er wurde begraben, er ist auferstanden. Und in Römer 6 überträgt das Paulus jetzt auf die Getauften. Paulus überträgt diese drei zentralen Aussagen des christlichen Glaubens, des Evangeliums auf die Getauften. Alle, die getauft sind, die sind in Christi Tod hineingetauft. Sie sind mit Christus mitgestorben. Durch die Taufe sind sie mit Christus begraben worden. Und wie Christus sie zu einem neuen Leben auferweckt, und wie Christus sind sie zu einem neuen Leben auferweckt worden. Paulus formuliert also die Aussagen in Römer 6 von 1. Korinther 15 her. Paulus deutet die Taufe vom Evangelium aus. Paulus versteht die Taufe ausgehend von Jesu Tod und seiner Auferstehung. Was in der Predigt Ihnen zugesprochen wird, das wird in der Taufe am Täufling vollzogen. Er wird hineingenommen in den Tod und die Auferstehung Jesu. Man könnte sagen, die Taufe vollzieht das Evangelium persönlich am Täufling. Aber damit handeln dann nicht wir in der Taufe. Die Taufe ist darum kein Bekenntnisakt. In ihr handelt nicht der Mensch, nein, in ihr handelt Gott. In der Taufe nimmt uns Gott mit hinein in das Geheimnis des Todes Jesu am Kreuz. Und er gibt uns Anteil an der Frucht seines Sterbens, gibt uns Anteil an seiner Auferstehung. In der Taufe handelt darum Gott zu unserem Heil. In der Taufe spricht Gott dem Täufling seine Gnade zu, nimmt ihn auf in seine Gnade. Darum ist die Taufe kein Bekenntnis, kein Zeichen und Zeugnis von uns Menschen, sondern ist Zeichen und Zeugnis Gottes, was Gottes Willen für uns ist, um dadurch unseren Glauben zu erwecken und zu stärken. Darum fordern die Sakramente auch Glauben und werden dann richtig gebraucht, wenn man sie im Glauben empfängt und den Glauben durch sie stärkt. Damit sind wir jetzt beim anderen, was für die Taufe entscheidend ist. Allein der glaubt, empfängt die Taufe zum Heil. So wie die Predigt auf den Glauben zielt, zum Glauben einlädt, so zielt auch die Taufe auf den Glauben. Sie will im Glauben angenommen sein. Was bei uns heute häufig leider unter den Tisch fällt bei der Taufpraxis von kleinen Kindern, ist für das reformatorische Verständnis der Taufe zentral, nicht verhandelbar. Beim Empfang der Taufe, da muss der Glaube mit dazukommen. Nur der Glaubende empfängt, was Gott in der Taufe anbietet und zuspricht. Was in der Taufe verkündigt und persönlich zugesprochen wird, das soll und muss das Leben des Getauften bestimmen. Es soll die Wirklichkeit sein, unter der er lebt. Es gilt eben nicht, wer getauft ist, der ist einfach gerettet. Nein, die Taufe kommt zu ihrem Ziel, entfaltet ihre Wirkung. Wenn ein Mensch im Glauben lebt, was Gott ihm zuspricht, wenn er die Zusage, die Gott ihm in der Taufe gibt, für sich gelten lässt. Aber wer glaubt jetzt, wenn ein Säugling oder ein Kind getauft wird? Hat der Täufling, haben die Kinder einen eigenen Glauben? Es sind vor allem die Eltern und Paten, die anstelle des Kindes, das sie zur Taufe bringen, glauben. Sie glauben stellvertretend für den Täufling. Sie bringen ihr Kind zur Taufe und vertrauen darauf, dass Gott nach seinem Willen durch sein Wort den Glauben wirkt. Weil sie wissen, dass Glaube nicht machbar ist, beten sie für ihr Kind, dass es zu eigenem Glauben und sich seiner Taufe, zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. Sie versprechen, das zu tun, was in ihrer Möglichkeit steht, dem Kind von Jesus zu erzählen, biblische Geschichten vorzulesen. Und es glaubt die Gottesdienstgemeinde stellvertretend. Sie unterstützt die Eltern und Paten in ihrem Versprechen. Kann man stellvertretend für jemanden glauben? Für uns heute ist das schwer nachzuvollziehen. Wir denken heute sehr individualistisch. Und doch hat dieser stellvertretende Glaube einen biblischen Anhaltspunkt. In der Geschichte von dem Gelähmten zum Beispiel, der von seinen 4 Freunden zu Jesus gebracht wird. Sie kennen diese Geschichte mit dem offenen Dach, wo dieser Gelähmte vor Jesu Füßen gelegt wird. Jesus vergibt diesem Kranken seine Sünde, als er ihren Glauben sah, den Glauben der Freunde. Hier wird nicht persönlicher Glaube durch den stellvertretenden Glauben ersetzt. Allein der eigene Glaube rettet. Und doch klingt in dieser Geschichte an, dass für meinen Glauben immer auch andere Menschen wichtig sind. Menschen, die für mich beten, die mir von Jesus erzählen. Menschen, die mir das Evangelium verkündigen, die mir Vergebung zusprechen, damit ich zum Glauben komme. Und in meinem Glauben erhalten werde, gebraucht Gott immer auch Menschen, die mit mir glauben und die auch für mich glauben, die mir das Evangelium zusprechen und mich zu Jesus bringen, auf dass er den Glauben in mir wirkt. Allein der, der glaubt, empfängt die Taufe zum Heil. Glaube und Taufe gehören untrennbar zusammen. Doch weil die Reformatoren die Taufe als sichtbares, als erfahrbares Wort verstanden, als Sakrament, als Umarmung Gottes, ist für sie die Reihenfolge nicht so entscheidend. Ob jemand zuerst glaubt und dann getauft wird, oder zuerst getauft wird und dann zum Glauben kommt, das ist für sie zweitrangig. Wichtig war ihnen, es braucht beides, Glaube und Taufe. Ein drittes ist jetzt aber noch wichtig, wenn wir das reformatorische Taufverständnis verstehen wollen. Die Taufe begleitet mein ganzes Leben als Christ. Die Taufe begleitet mein ganzes Leben als Christ. Im Augsburger Bekenntnis, da heißt es, Gott hat die Sakramente gegeben, um dadurch unseren Glauben zu stärken. Sie werden richtig gebraucht, wenn man durch sie den Glauben stärkt. Dahinter steckt die geistliche Erfahrung, Erkenntnis. Ich brauche immer wieder neu den Zuspruch der Vergebung Gottes. Mein Glaube muss erhalten und erneuert werden vom Heiligen Geist. Ich muss immer wieder neu hören. Sie müssen immer wieder neu hören, dass Gott nicht gegen sie ist, sondern für sie. So bekommt die Taufe eine zentrale seelsorgerliche Bedeutung. So gewiss ich getauft bin, so gewiss gilt mir die Gnade und Vergebung Gottes immer wieder neu. Und wenn wir sündigen, dann fallen wir nicht aus der Gnade heraus. Für die Entwicklung dieses Taufverständnisses der Reformatoren war diese Frage zentral. Was passiert, wenn Christen immer wieder neu sündigen, wenn sie gar vom Glauben abfallen und in der Verfolgungssituation Jesus verleugnen? Gibt es für sie dann nochmals Vergebung? Gilt für sie weiterhin Gottes Gnade und Liebe? Muss jemand, der sich von Jesus losgesagt hat, in der Verfolgungssituation von Jesus losgesagt hat und dann später umgekehrt ist, muss der sich nochmals taufen lassen? Diese und ähnliche Fragen haben dazu beigetragen, jene biblischen Texte von der Taufe in den Mittelpunkt zu rücken, die betonen, dass allein Gott in der Taufe handelt. Die Erfahrung, dass auf unsere menschliche Treue, dass auf mein Bekenntnis kein Verlass ist, führt dazu, Gottes Treue in den Mittelpunkt zu stellen. Dass ich getauft bin, das soll und darf Sie gewiss darin machen, dass Gott treu ist, auch wenn wir untreu sind. Sein Ja steht felsenfest. Auf das, was Gott uns in der Taufe versprochen hat, dürfen wir jederzeit zurückkommen. So wird die Taufe zum Bezugspunkt unseres Lebens als Christen, auch zum Bezugspunkt für Umkehr und Buße. Was bedeutet solches Wassertaufen? Fragt Martin Luther im großen Katechismus, einer anderen Bekenntnisschrift. Antwort: Es bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße ersäuft werden und sterben soll, mit allen Sünden und bösen Lüsten, und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe. Sie haben es sicher entdeckt, Luther greift hier auch auf Römer 6 zurück. Ihm wurde klar, ich muss täglich mit Christus sterben und mit ihm auferstehen und zu einem neuen Menschen werden, denn ich sündige täglich. Ich bleibe täglich ein Sünder. Und darum verstand er die tägliche Umkehr, die tägliche Buße, das tägliche Bekenntnis der Schuld als Rückkehr zur Taufe, als Umkehr, als Rückkehr zum Versprechen, dass Gott uns in der Taufe gegeben hat. Über das, was Gott uns in der Taufe versprochen hat, seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung, komme ich mein Leben lang nicht hinaus. Ja, ich brauche das. Wir brauchen das, was Gott uns in der Taufe zugesprochen hat, täglich neu. Und das trotz und bei aller Heiligung, bei allem Wachstum, bei allem Lernen und aller Veränderung im Glauben. Gott hat sich uns in der Taufe ein für allemal zugesagt, indem sein Name über uns ausgesprochen wurde. Ich bin dein und du bist mein. Davon lebt mein Glaube. Darauf dürfen wir ein Leben lang Vertrauen zurückkommen. Das will und soll der Grund unseres Lebens sein. Ich bin getauft. Das entspricht dem Willen Jesu. Und so gewiss ich getauft bin, so gewiss gilt mir Gottes Gnade. Darauf dürfen wir uns verlassen, im doppelten Sinne des Wortes. Es hängt nicht an uns. Nein, ihr Heil hängt an Christus. Diese Wirklichkeit soll ihr Leben bestimmen. Das sollen und dürfen wir glauben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.